ARD.
Mehr Strom aus der Nordsee, das sind die Pläne für den Windkraftausbau.
Der große Goldrausch, warum Gold gerade so wertvoll ist wie nie.
Und weder Streusalz noch Split, in Bayern wird Gurkenwasser auf glatte Straßen gesprüht.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und hier sind Uli Spinnrad und Magdalena Binert an diesem Dienstag, den 27. Januar. Moin.
Guten Morgen zusammen. Wir hoffen, ihr kommt heute alle sicher zur Arbeit oder zur Schule, wenn sie denn stattfindet. In weiten Teilen Deutschlands kann es immer noch sehr, sehr glatt sein heute Morgen. Da gucken wir später auch nochmal genauer drauf.
Genau. Und in Hamburg war es auf jeden Fall auch glatt und verschneit, wahrscheinlich heute auch noch. Trotzdem sind viele Politiker der Einladung unseres Kanzlers gefolgt. Gestern war nämlich Nordseegipfel in Hamburg und Friedrich Merz hatte dazu Länder, die, wie Deutschland auch, eine Nordseeküste haben eingeladen. Also Dänemark, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Großbritannien, auch Irland und Norwegen. Und es ging um Windparks, also diese riesigen Offshore-Anlagen, die mitten im Meer stehen und sehr viel Strom produzieren.
Mhm, weil da im offenen Meer immer Wind weht und die Anlagen da ja auch niemanden stören und auch keine Schatten auf irgendwelche Terrassen werfen können oder laute Geräusche machen, die jemanden stören. Die Länder haben sich gestern darauf geeinigt, dass es mehr von solchen Windparks geben sollte. Vor deutschen Küsten gibt es im Moment noch ungefähr 1600 Windräder. Die tragen mit etwa 5% zum deutschen Stromnetz bei und bis 2050 soll die Energiegewinnung aus dem Nordseewind verzehnfacht werden.
Also deutlich mehr Strom, aber auch mehr Arbeitsplätze. 90.000 sollen durch diesen Ausbau geschaffen werden, zum Beispiel bei den Firmen, die diese Windkraftanlagen bauen und betreiben. Und deshalb waren gestern bei dem Gipfel auch Unternehmen dabei, weil ja, die müssen ja letztendlich davon überzeugt werden, Geld in die Hand zu nehmen, um in diese neuen Offshore-Anlagen zu investieren.
Genau, das scheint nämlich bislang gar nicht mal so lukrativ zu sein. Im August zum Beispiel, da wurden zwar neue Windkraftflächen in der Nordsee ausgeschrieben, also man konnte die kaufen, um da eben Offshore-Anlagen zu bauen. Und das Ergebnis war, es gab kein einziges Gebot. Niemand wollte dieses Gebiet kaufen und darauf bauen.
Und da hat die Politik der Industrie gestern Planungssicherheit versprochen, also so nach dem Motto, wir kümmern uns drum, dass zum Beispiel Genehmigungsverfahren schneller laufen, damit ihr dann die Windanlagen auch wirklich bauen und auch betreiben könnt.
Und die Länder haben sich gestern darauf geeinigt, dass sie ihre Anlagen vernetzen wollen, sodass zum Beispiel auch Strom aus Windparks in Großbritannien nach Deutschland fließt oder umgekehrt. Weil auch dafür braucht es natürlich Leitungen, die erstmal gebaut werden müssen. Und insgesamt geht es den Ländern natürlich auch darum, unabhängiger von anderen nicht-europäischen Ländern zu werden, was die Energieversorgung angeht.
Mehrere Umweltschutzverbände haben sich auch schon zu Wort gemeldet, unter anderem der Naturschutzbund, die Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und WWF. Und die sagen, wir wollen auch den Ausbau erneuerbarer Energien, aber bitte achtet vor allem darauf, dass das Ökosystem der Nordsee da keinen Schaden nimmt. Viele Seevögel würden nämlich durch Windparks ja ihren Lebensraum verlieren.
Beim Gipfel gestern waren übrigens auch Vertreter der NATO dabei, also des Militärs, weil eines ist ja in den vergangenen Jahren auch deutlich geworden, Stichwort Nord Stream Pipeline. Energieanlagen sind immer auch Ziel von Angriffen und von Sabotage, zum Beispiel durch Russland. Und deshalb ist auch vereinbart worden, dass mehr für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur gemacht werden soll. Magda, hast du Gold zu Hause? Also irgendwie Schmuck von Oma geerbt oder so in der Schublade?
Das werde ich doch jetzt hier nicht ausplaudern. Ja, vielleicht liegt da so der ein oder andere kleine Ring, aber ich habe vor allem habe ich Gold im Zahn. What? Also ich habe ein Gold-Inlay, was bei meinen Kindern immer wieder für Begeisterung sorgt, dass ich im Mund so glänze.
Sowas gibt es doch.
Ja, ich kann mir vorstellen, das war vor 20, 25 Jahren, war das nur unwesentlich teurer als eine Alternative. Und hat meine Mutter gesagt, komm, wir gönnen uns. Dem Kind wird ein Inlay, ein Gold-Inlay eingesetzt.
Nobel geht die Welt zugrunde.
Super stabil. Ich habe nie wieder Probleme damit gehabt.
Schön. Das ist gut zu wissen, wie so eine Rapperin mit einem Goldzahn. Also bei dir ist offensichtlich tatsächlich alles Gold, was glänzt. Und im Moment glänzt das Gold ganz besonders, weil der Goldpreis steigt seit Monaten immer weiter. Da jagt ein Rekord den nächsten. Gestern lag der Preis für eine Feinunze bei knapp $5.100. Eine Feinunze ist ja die Messeinheit für Gold und das sind ungefähr 31 Gramm.
Wie kann ich jetzt diesen Zahn messen? Nun gut. Schön für alle auf jeden Fall, die Gold haben, was man in die Hand nehmen kann. Schlecht für alle, die es gerade noch kaufen wollen, sagt Carsten Bärenfänger. Er ist Goldschmied in Dortmund.
Für Trauringkunden wird es gerade
etwas schwieriger, da was Passendes zu finden, da das Budget doch deutlich nach oben gesetzt werden muss.
Die Frage ist ja, wieso geht der Goldpreis so durch die Decke und zwar auch schon seit längerem, weil du auch gerade nach dem Schmuck von Oma gefragt hast. Früher war es ja üblich, Goldschmuck zu haben, eben auch weil Gold immer schon eine gute Wertanlage war. Und davon gibt es eben auch nicht unendlich auf der Erde und deswegen ist es grundsätzlich wertvoll. Aber Gold ist jetzt erst recht eine sogenannte Krisenwährung und gerade ist die Welt ziemlich in Aufruhr. Die Politik ist wahnsinnig sprunghaft, siehe Donald Trump.
Genau, das haben alle gemeinsam, wir normalen Menschen, aber auch die großen Zentralbanken, Investoren oder private Anleger, wenn die Welt unsicherer und chaotischer wird, dann wollen wir auf jeden Fall unser Geld in Sicherheit wissen. Früher war da mal der Dollar die große Krisenwährung, auf die in Krisenzeiten umgeschichtet worden ist. Aber weil Trump eben aktuell der größte Unsicherheitsfaktor ist und man nie so genau weiß, was zum Beispiel jetzt seine Zollpolitik mit dem Dollar macht, werden Geldreserven immer mehr gerne auch in Gold umgeschichtet.
Ja, und deshalb geht's auch nicht nur um den Goldschmuck in der Schublade oder mein Gold-Inlay am Zahn. Auch an der Börse wird mit Gold gehandelt. Von großen Hedgefonds bis zu Kleinanlegern investieren wirklich viele Leute in Gold. Und das hat ja vielleicht auch so ein bisschen was von einer Angst, diesen Trend zu verpassen. Und auch dieses Wettrennen treibt natürlich den Goldpreis weiter nach oben.
Das sieht man auch daran, dass immer weiter Gold gekauft wird, obwohl das ja gerade eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, wenn der Preis so hoch ist. Nochmal Carsten Bärenfänger, der Goldschmied aus Dortmund.
Wir verkaufen auch viel Gold in Barren- oder Münzenform. Das bedeutet natürlich für die Kunden, dass sie gerade ja, mehr Geld bezahlen müssen dafür. Trotzdem ist eine sehr hohe Nachfrage da, weil alle davon ausgehen, dass der Goldpreis noch weiterhin deutlich steigen wird.
Interessanterweise kann man beobachten, dass inzwischen auch der Preis für Silber steigt. Also vielen wird Gold dann vielleicht doch inzwischen zu teuer und deshalb steigen einige inzwischen auch auf das etwas günstigere Edelmetall um. Und das Prinzip ist ja das gleiche wie beim Gold. Das Rennen treibt sich quasi selbst an und damit die Preise in die Höhe.
Unsere Kurznachrichten.
Heute ist internationaler Holocaust-Gedenktag. Am 27. Januar 1945, also heute vor 81 Jahren, ist das Vernichtungs- und Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Allein dort sind in der NS-Zeit über 1 Million Menschen ermordet worden. Überall im Land gibt es heute Gedenkveranstaltungen und Aktionen, um an die Befreiung zu erinnern. Und deshalb geht auch eine internationale Bildungsplattform an den Start. Shoah Stories heißt sie und sie vermittelt Holocaust-Wissen im TikTok-Format.
Im Gazastreifen ist wohl der Leichnam der letzten israelischen Geisel geborgen worden. Die sterblichen Überreste des Polizisten Ran Gvili seien identifiziert und nach Israel gebracht worden, sagt die Armee. Damit ist die erste Phase des Friedensplans für Gaza abgeschlossen und jetzt soll die zweite Phase beginnen. Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Küstengebiet soll wieder geöffnet, aber weiter von Israel kontrolliert werden. Ein Zeitplan dafür gibt's aber noch nicht.
In Minneapolis sollen ab heute die ersten Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE abgezogen werden. Das hat der demokratische Bürgermeister der Stadt nach einem Telefonat mit dem Präsidenten Trump gesagt. Am Wochenende war zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein US-Bürger von ICE-Mitarbeitern erschossen worden und das hatte die landesweiten Proteste nochmal verstärkt.
Die deutschen Handballer haben die Chance verpasst, vorzeitig ins Halbfinale der Europameisterschaft einzuziehen. Sie haben gestern Abend im Spiel gegen Gastgeber Dänemark verloren. Sie können aber trotzdem noch ins Halbfinale kommen. Morgen spielen sie nämlich gegen Frankreich und da würde auch schon ein Unentschieden reichen. So, und gestern haben wir euch ja hier schon vor Glatteis gewarnt und so kam es dann auch. Wahnsinnig viele Verkehrsunfälle, besonders im Osten. Fast 100 allein in Thüringen, aber auch in Mecklenburg, in Sachsen und Brandenburg. Bis zu dir nach Nordrhein-Westfalen und auch in Bayern wurde geschlittert oder ewig im Stau gestanden. Und in Berlin stehen auch seit gestern alle Straßenbahnen still, bis heute Vormittag auf jeden Fall noch, weil die Oberleitungen vereist sind.
Ja, Tief Leonie hat da ganze Arbeit geleistet. Auch Hessen liegt unter einer dicken Schneedecke. Auf der A5 zwischen Kassel und Frankfurt geht seit gestern Abend gar nichts mehr. Da habe ich eben im Radio noch Didi gehört. Der steht da auch oder stand da seit gestern Abend 10 Uhr. Ich habe ihn um 2.45 Uhr. Also fast 5 Stunden später im Radio gehört, er ist Lkw-Fahrer.
Also die Fahrbahn ist schwarz, aber es sollte von oben schweineglatt sein. Die Standspur ist komplett zugeparkt mit parkenden LKWs und die beiden Fahrspuren sind auch voll.
Da ging nichts mehr, die LKWs haben sich alle festgefahren und auch Bahnstrecken, die waren teilweise eingefroren. Auf der Strecke Berlin-Hamburg sind zwischenzeitlich keine Züge mehr gefahren.
Ja, südlich von Hamburg und entlang der Elbe ist die Eislage so heftig wohl wie seit 40 Jahren nicht mehr. Aber die gute Nachricht, Leonie zieht heute ostwärts ab und nimmt zumindest den Schneefall mit. Aber glatt dürfte es in einigen Regionen immer noch sein. So, was hilft gegen dieses viele Glatteis? Na klar, kennen wir Sand, Splitt oder Streusalz. Das senkt ja sogar den Gefrierpunkt, also eigentlich super gegen neu entstehende Glätte. Aber seit einigen Jahren ist es in einigen Kommunen verboten, vor allem für uns als Privatleute, aber auch Straßenmeistereien dürfen hier und da nicht mit Salz streuen.
Ja, weil Streusalz nämlich auch schädlich für Böden, Pflanzen und Tiere sein kann. Hunde, Menschen wissen, wovon wir reden. Aber auch Gewässer und Bauwerke, die leiden unter diesem aggressiven Streusalz. Deswegen dürfen wir Privatleute das eigentlich nicht benutzen. Und jetzt kommt eine kuriose, aber ziemlich wirkungsvolle Alternative, nämlich Gurkenwasser.
Genau. Das ist seit 2019 praxiserprobt und zwar in Bayern. Dort wurde das in einem Pilotprojekt getestet und für gut befunden. Das kommt von einer Salzdill-Gurkenproduktion. Also ja, auch wieder Salz, aber eben weniger schädlich als das handelsübliche Streusalz. Und auch Schneepflugfahrer Felix Heider ist begeistert davon.
Durch den Wind und durch den Verkehr wird das Salz, das wo man mir früher, wo es früher aufgebracht worden ist, ist halt einfach durch die Fahrt oder durch den Wind ist weggeblasen worden oder hat sich halt verteilt. Und so durch die Sohle wird das gleichmäßig aufgesprüht und das Salz bleibt auf dem Fahrbahnbelag haften. Und somit haben wir ein Top-Ergebnis und die Straße bleibt frei.
Inzwischen wird diese Gurkensohle in bayerischen Straßenmeistereien in unter anderem Dingolfingen, Landau, Landshut oder Saal an der Donau eingesetzt. Und auch das BMW-Werk in Dingolfingen nutzt diese Sohle bereits seit mehreren Jahren und auch seit kurzem der Flughafen München.
Die Frage ist ja, was kann denn dieses Gurkenwasser? Also es ist ein salzhaltiges Abfallprodukt von einem örtlichen Gurkenunternehmer. Das Sohleprodukt, in dem die Gurken vorher eingelegt waren, das wird gereinigt, nachträglich dann nochmal mit Salz angereichert und dann ist es bereit für den Winterdienst. Damit können jährlich ungefähr 180 Tonnen Salz und ungefähr 1,5 Millionen Liter Wasser eingespart werden.
Boah, also ordentlich. Win-win, würde ich sagen. Denn das Unternehmen spart sich die Entsorgung und die Straßenmeisterei braucht eben deutlich weniger handelsübliches Streusalz. Das sagt auch Patrick Biebel. Er arbeitet nämlich bei Develei, das ist dieses Gurkenunternehmen. Und er war schon 2021 überzeugt davon, von dem, was sie da machen.
Früher haben wir dieses Gurkenwasser aufwendig über unsere hauseigene Kläranlage entsorgen müssen. Und das ist einfach ein Nachhaltigkeitsprojekt, damit man das jetzt nochmal in ein zweites Leben überführt.
So, und dann fragt man sich natürlich, kann ich das mit meinem Gurkenwasser aus dem Kühlschrank vielleicht auch machen, wenn ich die Gurken aufgefuttert habe? Jein, also man müsste schon echt viel davon haben, weil der Salzgehalt in unseren Gurkengläsern einfach zu gering ist. Und auch andere Gurkenfabriken, die können leider nicht so ganz einfach mitmachen. Die Firma Hengstenberg in Esslingen zum Beispiel, die sagt, nee, das geht bei uns leider nicht, weil wir hauptsächlich Gewürzgurken machen. Und bei Develei, die Firma, die das macht, sind es eben Salz-Dill-Gurken. Da ist die Zusammensetzung des Wassers eben anders. Und das bisschen Lake, was bei den Gewürzgurken in Esslingen übrig bleibt, das sagt eine Sprecherin, das verwende man dann auch für den eigenen Gurkenaufguss wieder.
Ich habe mich natürlich auch sofort gefragt, hey, unsere beliebten Spreewaldgurken aus Südbrandenburg, warum wird das hier nicht in Berlin-Brandenburg auch genutzt? Aber bei der Spreewaldgurkenproduktion fällt anscheinend auch kein Abfallgurkenwasser an. Die nehmen nämlich die fertigen Gurken aus der Salzlake heraus, verdünnen die und nehmen sie dann wieder zum Einlegen der frischen Gurken. Also auf jeden Fall auch ein guter Kreislauf, aber da bleibt dann halt nichts übrig für die Straßen.
Ja, und falls ihr euch fragt, riecht man das eigentlich dann auch auf den Straßen? Felix Heider, der Schneepflugfahrer, der hat die Antwort und die ist ziemlich eindeutig.
Natürlich riecht man es, aber dass jetzt ein unangenehmer Geruch ist oder sowas, das spielt keine Rolle.
Also ich glaube, ich stelle mir das lecker vor, so ein Geruch im Winter.
Jeden Tag, wenn man es jeden Tag auf der Arbeit hat, ich glaube, das hängt einem zum Hals raus. Weiß nicht, nee.
Also was ich aber weiß, ich werde mich gleich mindestens nochmal 45 Minuten lang hinlegen. Das macht das Gehirn nämlich messbar leistungsfähiger. Eine neue Studie zeigt, dass schon eine Dreiviertelstunde Nickerchen Synapsen resetten kann. Also gerade bei Lernphasen oder viel Stress können wir dadurch aufmerksam und aufnahmefähig bleiben. Und man dachte bislang immer, das würde nur nachts passieren mit diesem Synapsen-Neustart. Aber juhu, es geht auch tagsüber.
Ja, ich finde, man muss beim Mittagsschlaf aber aufpassen. Also das ist ein dünnes Eis. Wenn das aus dem Ruder läuft, dann sind die Synapsen nicht neu gestartet, sondern kaputt. Also da kann man sich ganz schön mit zerschießen, gerade in so einer Podcast-Woche. Aber ich werde es auch versuchen und dann geht es meinem Gehirn morgen hoffentlich auch wieder gut.
In diesem Sinne, wir hören uns morgen ausgeschlafen hier wieder. Bis dann.
Passt auf euch auf. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.